Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los.
Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Time of Change, der Sender für das Neubewusstsein. In unserem Format der göttliche Dialog. Es treffen sich zwei göttliche Wesen, die über das Spiel des Lebens sprechen. Und das ist ziemlich weit gefasst. Und dazu habe ich geladen Richard Neubersch aus der Schweiz, der mit uns schon mehrere Gespräche geführt hat in diesem neuen Format. Und wir haben gesagt, okay, das Spiel des Lebens hört sich zumindest sehr interessant an. Jeder weiß, wow, ja, irgendwie sind wir in Spielen drin. Manchmal gefallen uns die Spiele, manchmal gefallen sie uns nicht. Manchmal spalten sie uns, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, und manchmal finden wir wieder zusammen. Aber was wir auch erkannt haben, dass wir sehr gerne im Außen leben, dass wir ein sehr großes Ego haben, dass Menschen aber auf der Suche sind nach, viele Menschen auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens. Was soll dieses ganze Spiel? Hat es irgendeinen Sinn? Geht es irgendwo hin? Sind wir tatsächlich nur Zufall und Irrtum? Sind, wie die Evolutionsbiologen, die Darwinisten so sagen, alles ist entstanden aus irgendwelchen chemischen Reaktionen in irgendwelchen Ursuppen, in irgendwelchen Urknall, der vor knapp 13,8 Milliarden Jahren alles begonnen hat, und dann waren diese vier Naturkräfte entstanden und somit läuft das Ganze eher ab wie ein Uhrwerk. Dann hat die Quantenphysik gesagt, nein, das stimmt so auch nicht. Hans-Peter Dürr hat immer gesagt, nein, in Wirklichkeit gibt es nur die Wirkung, die in jedem Augenblick die Wirklichkeit neu erschafft. Das ist diese neue Physik, die sagt, in jedem Augenblick ist der Urknall, und der erinnert sich an die Vergangenheit, und in Zukunft ist es doch etwas anders. Wird er gesagt, es passiert in Zukunft das Wahrscheinliche am Wahrscheinlichen. Dann würde man sagen, okay, was meint er damit? Du würdest sagen, es ist das Einzige, was zählt in diesem Leben, ist zu erkennen, ich bin ein göttliches Wesen und in jedem Augenblick ist alles vollkommen und ich lebe den Moment.
Stimmt.
Und somit wäre die Sendung eigentlich wieder zum Schluss. Aber wir wollen natürlich in die Tiefe gehen, weil wir verschiedene Perspektiven aufzeigen. Ich bin ja bekannt dafür, vielleicht von den Leuten, die mich schon kennen, dass ich gerne die wissenschaftliche Perspektive mit in die Themen mit reinnehmen. Was du sagst, das interessiert mich eher am wenigsten. Aber
darf ich dich da schon gleich unterbrechen?
Ja.
Die Wissenschaft für mich, in meinen Augen, ist dazu völlig ungeeignet und gehört hier überhaupt nicht hin. Weil die Wissenschaft sich nur mit dem beschäftigt, was sie messen kann. Und damit beschäftigt sie sich nur mit Form. Form lässt sich messen. Inhalte lassen sich nicht messen. Informationen kannst du nicht messen. Ja? Miss doch mal, frag doch mal einen Wissenschaftler, der soll mal in den Louvre gehen und sich die Mona Lisa angucken und sie wissenschaftlich analysieren. Was meinst du, was dabei rauskommt? Gewicht, Abmessung, Farbzusammensetzung, Materialien, Definition, alles Mögliche. Aber kriegen die mit, was eigentlich rüberkommt, wenn du sie anschaust?
Ja, ich bin jetzt
das da wieder. Das lässt sich nicht messen.
Ja, es gibt aber Wissenschaftler, die sich genau mit diesen Qualitäten versuchen auseinanderzusetzen. Es gibt einen Wissenschaftler, der heißt Dietrich Dörner, und der hat ein Buch geschrieben, Bauplan für eine Seele. Und er hat in diesem Buch ganz genau beschrieben, wie er aus Schaltkreisen, eine Maschine baut, eine Dampfmaschine baut, diese Dampfmaschine immer wieder neue Sensoren hinzufügt, dass man zum Schluss, am Ende dieses Buches zu dem Erkenntnis kommt, wow, diese Dampfmaschine agiert so extrem intelligent, ich würde sagen, die ist lebendig, die hat Bewusstsein. So, und jetzt haben wir zu dem großen Streitpunkt in der Wissenschaft, dass die Wissenschaft sagt, ne, Bewusstsein ist ein Epiphänomen, es entsteht aus Ursache, Wirkung, irgendwelchen Botenstoffen im Gehirn.
Entschuldigung, in dem Moment, wo du Wissenschaft sagst, höre ich nicht mehr zu.
Das glaube ich.
Weil das sind Blödsinn, das ist kompletter Blödsinn. Das ist, wenn sich sogenannte Fachleute, natürlich anerkannte Fachleute, ich habe ganz viel Respekt vor ihnen, wenn sie sich anmaßen, über Bereiche zu sprechen und zu urteilen, die ihnen gar nicht zustehen, das ist außerhalb ihrer Zuständigkeit.
Aber da gibt's noch eine Hoffnung. Denn es gibt auch Wissenschaftler, die genau eben diese mystischen Erfahrungen machen, um zu erkennen, wow, es ist etwas hinter diesen messbaren Dingen, das ich nicht messen kann, und erkennen, die Welt, wie hat Hans-Peter Thür zum Schluss in seinem Buch geschrieben, die Liebe ist die Quelle des Kosmos.
Guck an. Guck an.
Ja.
Und das kommt erst am Ende des Buches?
Ja, also nicht am Ende seines Lebens, aber im Laufe seiner wissenschaftlichen Arbeiten hat er erkannt, dass es etwas gibt, das jenseits dessen ist, was wir hier bisher gemessen und gewogen haben. Auch ein italienischer Ferrini, glaube ich, heißt der.
Interessieren mich alle nicht. Entschuldigung.
Ja, der hat auch genau das gleiche
Erlebnis gehabt. Ja. Ah. Weißt du, das ist es nämlich. Es reicht zu wissen, Liebe ist die Quelle der Schöpfung. Mhm. Ja? Gott ist Liebe. Und mehr muss ich nicht wissen. Dann muss, ob das ein Ferrini sagte oder Hans-Peter Dürr sagte oder wer auch immer, ist mir so shit egal. Wichtig ist, kann ich das spüren? Wo ist die Liebe in meinem Leben anwesend?
Ja, aber da haben wir schon genau. Viele Menschen spüren ja das gar nicht mehr. Ja, schau dir die Welt an.
Und deswegen,
das ist ja keine Liebeshandlung, was hier abläuft.
Ja, und deswegen nicht nach außen, sondern nach innen. Mhm. Ja, was kann ich tun, damit ich die Liebe in mir spüren kann?
Was kann man da tun?
Hinzuschauen, wo das Ego wirksam ist. Hinzuschauen, wo ich anfange zu bewerten, wo ich urteile, wo ich Angst habe, wo ich Wünsche habe. Wenn das und das wäre, dann wäre ich glücklich. Wo ich das Göttliche in mir ignoriere, wo ich es leugne, mit Füßen trete, weil ich es überhaupt nicht erkenne. Also die Aufmerksamkeit zu erhöhen, die innere Achtsamkeit zu erhöhen. Ja. Denn immer wenn Angst aufkommt, da ist keine Liebe mehr. Wenn das Ego regiert, ist keine Liebe mehr da. Sie ist zwar da, aber sie kommt nicht zur Anwendung.
Ja, ist richtig, weil wir eigentlich Angst haben. Nicht? Wir sind ja aufgeboxen, wir haben uns die Knie gestoßen.
Du sagst es, wir haben Angst.
Ja, wir haben Angst. Ja, wir haben Angst, wir könnten sterben, wir könnten krank werden, wir könnten verletzt werden, wir könnten verhungern, wir könnten verdursten, wir könnten obdachlos werden. Was auch alles.
Und oder? Da fängt es ja auch schon wieder an. Wenn wir sagen, beziehen wir unser Ego mit ein. Denn wenn wir sagen, wir haben Angst, dann ist es unser Ego. Mhm. Unser kleines, persönliches Selbst hat Angst zu sterben, hat Angst, keine Rolle zu spielen, keine Bedeutung zu haben.
Ja? Im Spiel des Lebens praktisch bedeutungslos zu sein.
Ja, dabei kann es so viel schöner sein, wenn man das aus der göttlichen Betrachtung heraus sieht. Weil man dann alles liebt, alles freudvoll sehen kann. Nicht unbedingt immer freudvoll. Es gibt auch schwierige Situationen, die ich mit meinem göttlichen Selbst wahrnehme, bezeuge sozusagen, aber nicht bewerte. Und mir nicht wünsche, auch wenn das jetzt mal vorbei wäre. Nein, ich umarme es als Geschenk des Lebens und sage mir, was immer das jetzt für mich bedeutet, es muss einen Sinn haben. Es ist ein Geschenk für mich, also schaue ich genau hin. Ich schaue genau hin, warum bin ich jetzt, fühle ich mich jetzt so betroffen? Was in mir ist so betroffen von der Situation, die ich sehe? Ob das jetzt eine ausweglose Situation ist oder nicht? Es gibt Auswege, die gab es auch in meinem Leben. Und ich habe immer gedacht, es erscheint ausweglos, aber ich weiß, dass was immer am Ende dabei rauskommt, ist zu meinem Besten. Es ist immer zum Besten des Ganzen. Weil das ist meine Grundsatzentscheidung. Ich tue Dinge nur zum Besten des Ganzen. Nicht für mein persönliches Selbst. So viel habe ich schon begriffen. Aber auch da mache ich immer noch. Das passiert immer noch. Weil, weißt du, wir sind ja in diesem Kollektiv groß geworden. Und wir können gar nicht anders, als in diesen Konstrukten zu denken. Uns da herauszunehmen, ist sehr schwierig und vielleicht auch gar nicht nötig, solange ich immer wieder die Betrachtung in dieser Identität als Gott sehe und nicht als Ego. Solange ich weiß, aha, hier fange ich an zu bewerten, das bin ich nicht. Ja, Gott bewertet nicht. Das Göttliche in mir liebt nur, ist nur. Oder, oh, hier habe ich Angst, was ist denn das, wieso schleicht sich jetzt mein Ego wieder an? Aber nicht ablehnen, nicht die Angst ablehnen und die böse Angst hat sich jetzt hier schon wieder breit gemacht. Nein, sondern zu sagen, all das ist göttlich, auch mein Ego ist göttlich und will mich vielleicht auf irgendwas hinweisen. Und ich sage, okay, danke, liebes, göttliches Ego, ich liebe dich, aber ab in die Ecke. Ich habe deine Bedenken gehört, aber die werden mich nicht beeinflussen in meinem Sein. So. Es ist eine, weißt du, es ist, wenn du so willst, wenn irgendwo ein Krieg stattfindet, Krieg in Anführungsstrichen, dann ist er hier. Ja? Der innere Krieger. Die Reise des inneren Kriegers, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist es. Es geht um diese inneren, die werden häufig als Feinde bezeichnet, die inneren Feinde, die Gier, Neid, Eifersucht, ne? Alle solche Dinge, Angst, ne? Logisch. Das ist das, was sich in uns breit macht, und das Ego bedient sich dieser Fähigkeiten, die alle göttlich sind.
Ja, vielleicht sind ja diese Fähigkeiten Programme, um in diesem Spiel des Lebens, in dieser Dualität, sag ich jetzt mal, dieses Spiel mitspielen zu können.
Ja, ganz genau, um diese Erfahrungen zu machen.
Ja.
Ja, klar.
Aber müssen denn die Erfahrungen immer in einem dunklen Nacht der Seele enden, bis ich plötzlich die Verantwortung abgebe und sage, ich kenne viele Menschen, die sagen, okay, erst in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr, ich gebe jetzt ab an eine, wie auch immer, höhere Intelligenz, erst dann haben sich wieder Türen geöffnet.
Ja,
muss es so weit runtergehen?
Das hängt von jedem Einzelnen persönlich ab. Das entscheidet jeder für sich selbst.
Ja.
Ja. Natürlich kann man sagen, ich glaube an den ganzen Scheiß nicht.
Ja.
Ja. Und weißt du, ich weiß nicht, wie ich jetzt am Monatsende meine Rechnung bezahlen soll. Das ist mir viel wichtiger als dieses Gottesgequake.
Ja.
Ne? Und ich muss gucken, dass ich jetzt einen Job kriege und ich werde nochmal ein paar Bewerbungen rausschicken. Ne? Das ist wichtig. Oder einen Freund anmachen, dass er mir Geld leiht. Das sind eben die äußeren Bedingungen des Spiels. Und davon kann ich mich wie hypnotisieren lassen. Logisch. Und viele werden jetzt sagen, ja, der hat leicht reden. Ja.
Aber du bist ja auch jetzt mal dahin gekommen.
Ja, ich habe alle diese Schwierigkeiten, vor denen manche Menschen sich gerade befinden. Ich glaube, die habe ich alle durchlebt. Und ich kann immer wieder sagen, es reicht, das Notwendige zu tun. Klar, ja. Wir sind ja nicht von dieser Welt getrennt. Wir befinden uns ja in dieser Welt, und da gibt es manchmal Pflichten, die wir aufgrund unserer Entscheidungen ausgelöst haben. Und denen sollte man schon treu bleiben. Das ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, und tschüss, ich bin jetzt Gott, ich mache jetzt was anderes.
Ja, genau, sitzt mir hin da, und werde euch schon richten.
Es geht einfach darum, die Welt, die wir erleben, neu zu sehen. Ja, mit einem neuen Bewusstsein zu sehen, zu erkennen und dadurch Möglichkeiten zu entdecken, die vorher gar nicht denkbar waren.
Du sprichst wahrscheinlich das an, wenn ich in eine andere Resonanz gehe, wenn ich in dieser Liebe bin, dann habe ich eine andere Resonanz. Da gibt es ja diese hermetischen Gesetze, ne, wie so oben, ja, wie unten und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch diese Resonanzgesetze. Das heißt, wenn ich den Blick ändere auf diese Realität, ja, ist die Realität verändert. Ich habe plötzlich ein anderes Feedback zu, ja, mir. Und damit kann ich das erfahren und erleben, was heißt, mehr in dieser Neutralität, mehr in dieser Liebe zu sein. Und plötzlich, ja, öffnen sich neue Türen, die ich vielleicht mit meinem Ego gedacht habe. Die gibt's gar nicht.
Ja, genau. Weil ich ja in meinen Denkkonstrukten so fixiert bin durch Lehrer, Professoren an der Uni, die haben uns das ja eingehämmert, ja.
Ja.
Und eben gerade auch Wissenschaftler,
ja,
ja. Die Dinge, die in der Welt existieren und permanent existieren, gar nicht für möglich halten. Sie ignorieren sie. Was nicht sein darf, das ist eben nicht. Und das wird geleugnet. Und davon hat es ganz viele.
Ja, ja, ich bin ja in meinen Dokus mittlerweile, glaube ich, sind es fast 40 weltweit unterwegs, um diese, ja, Phänomene psychologisch, pathologisch und physikalisch, ja, zu dokumentieren.
Und davon gibt es massiv.
Bis hin zu wundern, ne?
Logisch. Und derjenige, der dafür offen ist und sie einfach nur sieht, ohne sie zu bewerten, ohne so, also einfach zu sagen, ach geil, das ist ja jetzt spannend, das kann ja auch möglich sein. Dann hat man einen ganz anderen Zugang zu der Welt. Also ich gucke mir die Nachrichten manchmal an, ja. Ich gucke mir Sendungen an und denke mir, oh, das ist ja jetzt spannend, dass die jetzt so reagieren oder dass jetzt das erlassen wird oder dass, also ich bin manchmal so amüsiert, einfach nur amüsiert, weil ich dieses Spiel beobachte, ohne mich persönlich veranlasst zu fühlen, eine Meinung zu haben. Ich habe keine Meinung zu Biden. Ich habe keine Meinung zu Putin. Ich habe keine Meinung zu Baerbock. Ich nehme sie
zu
so,
Trump, wie sie Kohl, sind. Wie sie alle heißen, ne?
Wie sie alle heißen. Ja. Es ist völlig unwichtig, aber zu sagen, oh, jetzt hat die wieder so ein Ding losgelassen. Und dann, weißt du, einfach ohne sich in irgendeiner Bewertung gehen zu lassen.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine ich sage mal, für mich hohe Kunst, die Bewertung, die kommt ja immer zu sagen, okay, ich werde aber trotzdem nicht, ich nehme das also so, wie es ist, ja. Weil man im Hintergrund, wie du sagst, ich bin ein göttliches Wesen und Gott nimmt keine Position ein, für den ist alles in jedem Augenblick vollkommen, ja. Und da fehlt uns, glaube ich, der Gesamtüberblick, weil wir natürlich immer nur aus einem Teil, ich spiele das Leben nur aus diesem Teil der Bühne, wo wir gerade stehen, diesen Blick auf das Geschehen haben und aus diesem Blick versuchen zu bewerten. Und wenn wir die Wertung weglassen, weil sagen aus einem anderen Blickwinkel, wenn man die ganze Bühne sieht, schaut die Situation vielleicht ja, ganz natürlich. Anders aus.
Ja, und die Bewertung entsteht ja nur aufgrund von Informationen, die wir erhalten haben. Ja? Mhm. Und das sind in der Regel, davon gehe ich heute aus, alles Fehlinformationen. Das sind vorsätzlich, vorsätzlich erstellte Informationen, die dann auch ganz gezielt verbreitet werden. Und das ist okay. Das ja, klar. Ist nichts falsch daran.
Es ist ja Meinungsbildung. Ne? Also wir haben uns auch generell dieses materialistische Weltbild,
ja.
Das ja versucht, alle Informationen, alle Erkenntnisse, die gegen dieses Weltbild sprechen, entweder zu diffamieren oder so darzustellen, als wären sie nicht richtig.
Ja.
Aber das ist schon die Frage, was ist überhaupt wahr, was nicht wahr. Wenn wir die Perspektiven einnehmen, sind diese Informationen vielleicht schon auch richtig in einem Teilgebiet. So wie auch die Newton-Mechanik in einem Teilgebiet richtig ist, aber in einem größeren Kontext wieder nicht.
Ja, und das alles interessiert mich nicht mehr. Weil wahr ist für mich, wenn ich im Lebensmittelladen stehe und mich veranlasst fühle, die Gurke zu nehmen, anstatt die andere Gurke, weil die sich gesünder anfühlt, weil irgendwas anders darauf reagiert in mir, wenn ich darauf achten kann.
Wobei, da gibt es natürlich auch entsprechende Tricks. Ich habe früher als Marketing-Kaufmann, sage ich jetzt mal, hier
Pflicht. Ja, aber ich rede nicht von diesen Tricks. Ich rede nicht von dem, was da dran steht, ob da Bio dran steht oder nicht. Es geht um deinen Spürsinn. Es geht um das.
Ja, ja, aber da um den rede ich gerade. Weil wenn nämlich da italienische Musik läuft in diesem Geschäft, dann ist es so, dass im Schnitt statistisch 70% an dem Tag Rotwein gekauft wird. Italienischer läuft französische Musik, wird zu 70% französischer Rotwein. Aber jeder denkt, er hätte aus seinem Bauch entschieden, heute möchte ich französischen Rotwein. Genau. Das ist genau das Problem, was die Leute sagen, können wir denn unseren Sinnen überhaupt noch vertrauen, wenn im Hintergrund etwas läuft, um unsere Programme so zu beeinflussen, dass wir gar nicht glauben. Ich denke, ich habe aus meinem freien Willen entschieden, dabei war es die Hintergrundmusik, die mich veranlasst hat, den Rotwein zu kaufen.
Und so funktioniert, aus Italien. So funktioniert Manipulation.
Ja, genau.
Und das funktioniert bei den Menschen am besten, die permanent im Außen orientiert sind. Wenn ich im Innen orientiert bin, interessiert mich die Musik nicht.
Aber wieso suche ich denn die Gurke im Innenorientierten aus?
Weil, wir spüren, ob etwas gut für uns ist oder nicht. Wir spüren das Informationsfeld. Mhm. Unser Informationsfeld geht in Resonanz mit dem anderen.
Also ein anderes Informationsfeld, als diese Information, das Feld ist
mir jetzt im Außen. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir hören, sehen oder was uns gesagt wird. Ja, überhaupt nicht, gar nicht. Es ist, weißt du, wenn wir uns begegnen, oder wenn du jemandem neu begegnest, hast du die komplette Information dieser Person sofort über das Informationsfeld erhalten, weil du bist ja dein Informationsfeld. Und darüber hinaus hast du noch viele andere Informationen, die du mitbringst. Und es gibt Menschen, die nehmen das sofort wahr. Es gibt Menschen, die brauchen dich noch nicht mal zu sehen, die brauchen nur deinen Namen,
dann haben sie
um sich damit anzubinden, weil das Informationsfeld ist Raum und zeitlos.
Ganz genau.
Ja. Und das sind so Fähigkeiten, die jeder von uns hat, wenn wir sie einmal für möglich halten, wenn wir erkennen, wer wir sind und wenn wir diese Tür aufmachen, wenn wir es freischalten.
Ja, da ist wieder auch wieder recht. Das können wir wieder mit meiner Wissenschaft, aber sei mir verziehen. Es gibt über, glaube ich, 70 verschiedene Arten von Synästhesie. Für die Zuseher, die nicht wissen, was Synästhesie sind, das sind Menschen, die haben zusätzliche Sinne.
Ja.
Also der Maler Kandinsky zum Beispiel, war jemand, der hatte, der konnte Töne sehen. Der hat gepfiffen und sagt, wow, das ist eine schöne Farbe, die male ich jetzt. Wie gesagt, es gibt Menschen, die quadratisch oder kugelförmig schmecken können. Es gibt Menschen, die streichen über die Haut, dann gibt es Töne etc. Das heißt, nur weil ich jetzt diesen Sinn nicht habe, dass ich Töne sehen kann, heißt es noch lange nicht, dass es nicht du kannst. Also man muss immer aufpassen, von dem alles, was möglich ist. Und wenn du sagst, es gibt Informationsfelder, wo alle Informationen über die Person, die mir vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst zur Verfügung stehen, darum finde ich den einen vielleicht gleich sympathisch und den anderen eben nicht, weil im Informationsfeld etwas drin ist, was wir vielleicht, wenn ich die Klammer aufmache, vielleicht im früheren oder im künftigen Leben vielleicht einmal Stress gemacht hat und das kommt jetzt wieder hoch im Unterbewusstsein, darum finde ich vielleicht diese Person jetzt eher sympathisch oder unsympathisch, ne? Vielleicht meinst du das auch ein bisschen damit.
Ja, genau.
Ja. Wie weit machst denn du deine Klammer auf im Spiel des Lebens und gehst über das Leben hinaus? Bist du für dich so übereingekommen, dass du, klar, wir leben praktisch ewig, aber halt nur in verschiedenen Spielen?
Ich verstehe die Frage überhaupt nicht.
Also, wenn du stirbst, sagst du, okay, ich bin da nicht für immer tot, sondern ich gehe dann in ein neues Spiel.
Woher soll ich das wissen?
Weiß ich nicht, vielleicht hast du ja eine Erfahrung gemacht.
Nein.
Nein?
Und es steht mir überhaupt nicht zu, dazu irgendeine Meinung zu haben, okay, weil ich mich weder an Zeiten erinnern kann, die vor meiner Geburt lagen, obwohl das nicht ganz stimmt, da kann ich gleich drauf
zu sprechen. Okay, jetzt haben wir es angetriggert.
Und schon gar nicht nach meinem Tod. Ich habe viele Bücher gelesen zu dem Thema auch. Mhm. Und dennoch muss ich sagen, das sind alles nur Bücher, das sind Geschichten anderer Menschen. Mhm. Wir sind schöpferische Wesen, was die sich alles ausgedacht haben, ist interessant, muss aber nicht unbedingt für mich stimmen.
Ja, genau.
Ja. Und ich will das eigentlich, wenn ich dann diesen Übergang habe, in welche Welten auch immer, wenn es überhaupt ein Übergang ist, dann will ich das selbst erfahren.
Mhm. Ja. Ich glaube, dass da keiner aus kann, dass er selbst erfährt.
Da kommt keiner früher
oder später, oder? Also ja, der Tod kommt ja in den besten Familien vor. Ne?
Absolut,
ja. Also in jedem dieser Spiele kommt ja irgendwo vor.
Ja. Und wenn es um die Erinnerung geht, vor meiner Geburt kann ich nur sagen, dass ich nach und nach immer klarer wurde und mir immer bewusster wurde, wie mein Wesen geprägt wurde durch die pränatale Zeit, also meine Zeit im Mutterbauch, durch die Gefühle meiner Mutter während der Schwangerschaft. Weil ich weiß, dass sie sehr ängstlich war, dass sie sehr besorgt war, dass sie auch Grund zu dieser Angst und zu dieser Sorge hatte. Und dass sie immer Angst hatte vor irgendwas, was dann auf sie einschlägt, sozusagen. Ja, das, was man nicht benennen kann, aber wie so ein drohendes Unheil. Und das habe ich lange Zeit in meinem Leben selbst auch so wahrgenommen. Ich habe jedes Mal, wenn ich zum Briefkasten ging, habe ich gedacht, jetzt kommt irgendwas. Okay. Blödsinn, ist nie da gewesen, aber ich habe es immer irgendwie erwartet, ja. Und nur zu meinem, nur damit das Verständnis da größer wird, meine Mutter.
Ja, aber das bringt wieder auf die Geschichten von meinen Forschern, die ich habe.
Ich möchte jetzt auch mal eine Geschichte erzählen.
Ja.
Entschuldige.
Nee.
Meine Mutter hatte am Tage ihrer Hochzeit, da war sie mit mir schon schwanger, einen Brief vom Gesundheitsamt gekriegt, weil sie müsste sich untersuchen lassen, weil es eine Anklage gibt, eine Klage von jemandem, der meinte, er sei von meiner Mutter angesteckt worden, also wie sagt man, geschlechtskrank, ja, technisch. Ja.
Syphilis oder was?
Syphilis immer. Oder so ein Kram, ja. Am Tage der Hochzeit. Und das, ja, das ist ein Trauma, und das meiner Mutter, meine Mutter ist, ich glaube, die hat in ihrem ganzen Leben nur mit einem einzigen Mann geschlafen, das war mein Vater. Mhm. Und diese Angst war ja schon im Vorfeld deutlich geworden durch Streitereien und was auch immer da passiert ist. Ne? Aber genau das, die Angst vor dem drohenden Unheil, die war in meiner Mutter Psyche deutlich enthalten und die habe ich übernommen, ganz eindeutig.
Ja,
also, und es ist mir gelungen, nachdem ich es begriffen habe, dass es nichts mit mir zu tun hat.
Ganz genau. Und da gibt es ja viele Transpersonalpsychologen und viele Psychologen, die ich kenne, genau, die hier ansetzen, wo eben Dramen Menschen, sage ich mal, das Leben lang begleiten, die vielleicht auch immer wieder Situationen eintreffen, tatsächlich, die aufgrund von diesen Erfahrungen im Mutterleib
geprägt wurden. Ja, natürlich. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ganz wird, spannend, das wird weitestgehend unterschätzt.
Ja.
Absolut unterschätzt. Mhm. Ja.
Also das Spiel des Lebens beginnt praktisch schon pränatal.
Auf jeden
und
Fall.
Wahrscheinlich auch noch darüber hinaus im frühen Leben, wenn man zum Beispiel den Brain Weiss nimmt. Also es gibt ja viele Psychologen, ich kenne ein paar von denen, die erkannt haben, dass Menschen eben Trauma das aus früheren Leben mitbringen und die dann aber ganz geschickt dieses Thema in diesem Leben lösen, indem dass sie die Person in die Zukunft führen, sehen, wie dieses Problem gelöst werden kann und dann in diesem Moment es lösen, auch um so ein Trauma aufzulösen. Das ist auch ganz spannend. Also das Spiel des Lebens hat offensichtlich mehrere Perspektiven und Facetten, die weit über diese Wissenschaft, die du nicht so gern hast, hinausgehen, wobei es auch
Wissenschaft ist. Oh, ich habe die Wissenschaft sehr gern.
Ich weiß.
Aber da, wo sie hingehört, so wie ich mein Ego sehr gern habe, aber da, wo sie hingehört.
Ich würde das jetzt nicht trennen. Ich glaube, die Wissenschaft ist tatsächlich auf dem Weg dahin, hat Hans-Peter Dürr gesagt, zu diesen Religionen oder zu diesen Dingen, da man sagt, die man nicht wiegen und messen kann und zu erkennen, wow, es ist etwas Geistiges, das wirkt und Materie ist gar nicht vorhanden.
Ja.
Da sind wir beim Göttlichen.
Ich möchte noch ein Stück weitergehen. Also jetzt nicht in deiner Diskussion, die du jetzt gerade angegriffen
hast. Moment, deine.
Es geht um das, was uns in unserem Leben beeinflusst und prägt. Zum Beispiel die Zeit im Mutterleib.
Ja.
Aber was auch ganz wichtig ist, und auch das habe ich für mich in meinem Leben herausgefunden, ist der Moment der Zeugung. Das, was die Zeugung motiviert. Ich will konkreter werden. Mein Vater war noch nicht volljährig, als er meine Mutter heiraten wollte.
Okay.
Und er ist zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, du, ich will, dass du dein Okay gibst. Als nicht Volljähriger, damals war man mit 21 erst volljährig, muss der Vater sein Einverständnis geben. Und er hat gesagt, nein. Weil beide Familien von meinem Vater und meiner Mutter wohnten gegenüber voneinander in Giebelbauten. Die haben, wenn der eine rausging und der andere ging raus, haben die sich sofort in die Augen geguckt. Und da waren nur 20 Meter zwischen. Und die haben sich bekriegt.
Oh.
Ja, und dann hat mein Vater gesagt, ich will dich aber heiraten und du musst jetzt dein Okay geben, weil ich kann es nicht ohne deine Unterschrift gehen. Und er hat gesagt, nie. Nie. Die Unterschrift kriegst du nicht. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, dann werde ich dich eben zwingen. Und dann kam die Entscheidung, wir werden heiraten, weil wir heiraten müssen, weil wir ein Kind zeugen.
Okay.
Und da war dann mein Großvater gezwungen zu unterschreiben, weil er ist ja auch nicht doof. Er weiß, wenn er das nicht macht, müsste er eventuell Alimente bezahlen. Wenn er unterschreibt, hat er sein Einverständnis gegeben und dann ist das irgendwie, ich weiß nicht, wie es geht, aber auf jeden Fall hat er dann unterschrieben. Also ich bin Mittel zum Zweck. Ich bin als Mittel zum Zweck gezeugt worden.
Und du willst damit sagen, dass wir alle Mittel zum Zweck sind?
Nein, ich rede von mir.
Okay.
Ja, ich rede von mir. Manche Kinder sind echte Kinder der Liebe. Ja, die sind aus der Liebe heraus entstanden. Es gibt
aber ich kann ja nicht beides nicht ausschließen. Du kannst ja trotzdem in Liebe gezeugt worden sein, weil sie sich geliebt haben, aber sag, okay, jetzt ziehen wir heute halt das ein bisschen vor, um auch den Zweck damit
zu erfüllen. Es ist der stiftende Gedanke.
Ja, okay.
Es ist einfach der stiftende Gedanke. Und der stiftende Gedanke ist, lass uns jetzt ein Kind zeugen, damit wir meinen Vater zwingen können, zu unterschreiben.
Das war aber der Gedanke von deines Vaters, aber das kann ja von deiner Mutter ein ganz anderer Gedanke gewesen sein.
Meine Mutter war eigentlich grundsätzlich immer ängstlich. Wir müssen das auch nicht diskutieren.
Nee,
Tatsache ist, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, ein bisschen überflüssig zu sein.
Weil als Kind schon,
weil der Mohr hat ja seine Schuldigkeit getan.
Ja.
Sie konnten ja heiraten. Und mein Vater, das war immer wieder deutlich, hat mir auch immer wieder deutlich gemacht, dass ich eine Belastung bin.
Okay.
Ja.
Also es hat sich dann vorgezogen.
Weil im Grunde genommen hat er mich ja gar nicht gebraucht. Die Frage ist, ob sie jemals ein Kind gezeugt hätten, wenn sie nicht das Einverständnis...
Bist du dein Einzelkind?
Ja, ja.
Okay. Mhm. Spannende Geschichte.
Ja, also was ich eigentlich nur sagen will, und das wollte ich eben mit meiner eigenen Geschichte verdeutlichen, ist, es macht Sinn hinzuschauen, was war der Beweggrund dieser Zeugung? Warum bin ich überhaupt entstanden? Und wie habe ich mich während der Schwangerschaft, was habe ich da wahrnehmen können?
Aber das, was du beschreibst, ist aber auch diese materialistische Perspektive. Als göttliches Wesen, als Seele kannst du so sagen, okay, aber genau diese Zeugung sagt genau diese Absicht, da gehe ich jetzt als Seele rein.
Das weiß ich nicht, weil ich mich daran nicht erinnern kann. Das sind alles Theorien.
Da habe ich wieder ein paar interessante Informationen dazu.
Ja,
aber das wäre eine andere Perspektive.
Information.
Ja, ja, genau.
Und jede Information hat ihre Berechtigung, wenn sie existiert. Mhm. Wenn du irgendwas sagst, dann muss ich dich natürlich ernst nehmen. Aber ob das jetzt relevant ist.
Aber hast du denn mit dieser Geschichte jetzt, sage ich mal, den Frieden geschlossen?
Ja, natürlich. Mhm. Ja, klar. Aber es ist immer noch ein wertvoller Hinweis für viele Menschen, die gar nicht erkennen können, wie stark sie geprägt worden sind von der Schwangerschaft selbst und von dem, was vorher war.
Ob wir auch noch ins Spiel des Lebens mit einbringen sollten. Wir haben vorher schon gesprochen, du sagst, jeder kommt eigentlich mit einem bestimmten Talent und einem bestimmten, sage ich mal, ja, Fähigkeiten in diese Welt und es wäre toll, wenn er die auslebt.
Mhm. Und was willst du jetzt damit sagen?
Wie finde ich die? Hat das wirklich jeder? Wie siehst du das?
Du musst sie ja gar nicht finden. Du musst sie nur sein.
Aber wenn die meisten Menschen sind auf der Suche und sagen, wo liegen denn meine Talente?
Ja, das ist das Ego, das auf der Suche ist. Die Talente können doch so deutlich werden durch dein Sein. In dem Moment, wo dein Ego nicht mehr dazwischen mischt. Guck mal, dein Körper funktioniert ja auch, solange dein Ego nicht dazwischen mischt. Die Planeten, alles funktioniert, das ganze Universum funktioniert, weil Gott sei Dank der Mensch nicht dazwischen mischen kann.
Ja, klar, aber was heißt das, wenn mein Ego nicht dazwischen funkt? Ich sitze mir hin und dann weiß ich, ah, jetzt.
Ja, oder, lass es doch mal geschehen.
Okay.
Ja, das ist wieder Ego. Ja, und was wird denn dann passieren? Ich setze mich jetzt hin, damit ich endlich mal meine Talente entdecke. Das ist Ego. Das sind alles Absichten.
Ja, jemand, der schaut zu, der ist 50 Jahre alt und sagt, ich suche bei 50 Jahren schon mein Talent und finde es nicht.
Ja, logisch.
Muss er aufhören zu suchen?
Er muss aufhören, egozentriert zu sein oder nach außen fokussiert zu sein. Es geht um die Erkenntnis dessen, was ich wirklich bin. Ich habe dafür einen Kursus ins Netz gesetzt.
Spannend.
Auf meiner Webseite swissharmony.ch oder .de gibt es einen Menüpunkt Akademie. Und da biete ich einen Online-Kurs an, der 2 Jahre geht.
2 Jahre?
Okay. Alle 2 Wochen kriegst du eine Kurseinheit geschickt. Also freigestaltet. Mhm, ne? Die kannst du hören, wenn du unterwegs bist oder was. Die kannst du dir auch als normalen Text runterladen oder online lesen mit Aufgaben und so weiter. Und in jeder Kurseinheit geht es ein Stückchen weiter. In jeder Kurseinheit gibt es Dinge, die ich offensichtlich mache und erkläre, die eigentlich im normalen Selbstverständnis nicht so deutlich sind. Zum Beispiel hast du schon mal was von Doppelgängern gehört?
Ja. Ja. Aber nur am Rande, also da bin ich nicht im Thema.
Doppelgänger sind eigentlich Überlebenskonzepte, Überlebensstrukturen, die wir entwickelt haben. Zum Beispiel der Doppelgänger des Kranken. Ja? Jemand hat begriffen, dass er mehr Aufmerksamkeit und mehr Achtung und mehr, ja,
ach so, meinst du das?
Mehr Liebe empfängt, wenn er krank ist, wenn er behindert ist. Das hat er mal erkannt, als er kleines Kind war. Ja? Als er noch froh und lustig da durch die Gegend lief und so, hat ihn keiner beachtet. Die haben alle das als selbstverständlich betrachtet. Aber in dem Moment, wo er dann plötzlich krank wurde, Fieber hatte, waren sie alle um ihn. Also hat er sich gedacht,
das Konzept.
Wieder, ja, das passiert unbewusst.
Ja.
So, und dieses Verhalten des Kranken, dieses Muster, war sein Überlebensprinzip, um eben Beachtung zu kriegen. Und so ist aus ihm eben jemand geworden, der sich ganz schnell Krankheiten einbildet. Da gibt es ein spezielles Wort vor, das ich jetzt nicht
komme.
Hypochonder. Also der Hypochonder kann ein Doppelgänger sein. Und zu begreifen, dass so ein Doppelgänger in mir existiert, den ich immer wieder einschalten kann, wenn ich den Eindruck habe, dass ich nicht genügend Aufmerksamkeit kriege, ja, das zu verstehen und ihn zu erkennen, wann immer er sich zeigt. Es ist wie eine Wesenheit in dir selbst, die du selbst erschaffen hast. Wir sind ja multidimensional.
Ja, gibt's ja diese Tulpas.
Genau. Und es gibt nicht nur den Hypochonder, es gibt den Boykotteur, den Saboteur, es gibt den Schlaumeier. Also ich hatte über 16 verschiedene Doppelgänger in mir.
Oh.
Und die zu benennen und zu erkennen, diese Verhaltensweisen zu erkennen und dass das Muster sind, die ich mir irgendwann angeeignet habe, weil sie sich als sinnvoll gezeigt hatten, sich von denen zu verabschieden. Das ist zum Beispiel eine der Übungen in diesem Kurs, eine der Kurseinheiten. Oder überhaupt das Ego deutlicher zu machen, zu erkennen helfen, wo begegnet mir das Ego, wie kann ich es identifizieren, ne? Was kann ich tun, um ihm auf die Schliche zu kommen. In jeder Kurseinheit sind 5 Aufgaben noch anschließend. Und es geht darum, diese Kurseinheit nach Möglichkeit täglich zu lesen, weil es geht ja hier darum, eingefahrene, eingefleischte Glaubenskonzepte neu zu programmieren, wenn du so willst.
Die hast du im Laufe deines Lebens zusammengestellt und erkannt und hast gesagt, okay, ich möchte, dass da andere Menschen auch davon profitieren.
Ja, es ist so, dass ich ja letztes Jahr erkannt habe, dass die Menschen mehr brauchen als nur diese Produkte.
Ja.
Weil das ist ja nur wieder außen. Ja.
Aber was für innen?
Es geht um das Innere. Es geht darum, dass wir innerlich fit werden. Dass wir unsere Bewusstseinsfelder neu überdenken. Und hinschauen, inwieweit ist das eigentlich alles verbindlich, was ich gelernt habe? Ja? Und wo ist da meine Freiheit? Ich kann mich natürlich entschließen, in diesem Gelernten weiterzuleben. Und ich vergleiche das mit dem Hamsterrad. Solange wir nicht selbstständig denken, selbstständig hinschauen, wer bin ich überhaupt und wie sieht mein Leben aus und wo bin ich selbstverantwortlich und wo kann ich beeinflussen, indem ich eben nicht beeinflusse, höchstens mein Ego beeinflusse und sage, ab in die Ecke, ja, das alles zu erkennen, das holt dich aus dem Hamsterrad und plötzlich ist das Leben leicht. Also mein Leben ist leicht geworden und das kann ich nicht grundsätzlich von dem größten Teil meines Lebens sagen.
Ja, dann habe ich ja vorhin am Anfang gesagt, es ist ja schön, wenn Menschen, die in jungen Jahren schon vielleicht mit der Leichtigkeit des Lebens beginnen und nicht sehen, okay, jetzt habe ich mein Abitur, jetzt kommt der nächste Schritt und es war natürlich hier eine harte Zeit schon, sondern nein, man kann es auch leicht machen.
Ja.
Ja, aber wir sind nicht hier zum Leiden, oder?
Nein, wir sind überhaupt nicht hier zum Leiden. Gott hat nicht vorgesehen, dass wir leiden. Leiden ist freiwillig.
Ja. Genau, wir müssen nicht durch die dunkle Nacht der Seele
überhaupt und
dieses Spiel als Leidensspiel, sondern als Freudespiel sehen.
Richtig.
Und das liegt an uns.
Ja, und dann habe ich entschieden, diesen Kurs zu machen. Dann haben wir das begriffen, wir brauchen einen Online-Kurs. Ich habe 2 Monate gebraucht, waren 24 Einheiten fertig. Ja. Weil das, wenn es sein soll, dann ist es einfach. Und das habe ich nicht getan jetzt damit. Ich habe es einfach rausgelassen. Ich habe das rausgelassen, von dem ich mir vorstellen kann, dass es Impulse sind für andere Menschen. Ganz und so bezeichne ich das ja auch. Inspirierende Wege in die Harmonie heißt der Kurs.
Inspirierende Wege in die Harmonie. Also das ist natürlich auch ein tolles Spiel des Lebens, wenn ich meine Rollen neu definieren kann,
ja,
damit sie leicht in Harmonie des Lebens sich bewegen.
Genau.
Und auch ich den Moment genießen kann.
Nicht damit, sondern du wirst dann den Moment des Lebens genießen.
Also ich genieße dann
dieses
den Moment.
Dieses Umzu ist wieder Ego. Ja. Verstehst du? Das ist so.
Du musst jetzt den Kurs machen.
Ego ist so smart. Ego ist ja, so wahnsinnig smart ja, und eignet sich alles an. Ja? Und so, dass es eben weiter mitspielen kann. Und sobald da ein Umzu ist, sobald da eine Erwartungshaltung ist.
Ich mag's.
Wie du machst.
Nein. Man tut es einfach und nicht, braucht den Umzug.
Ja, ja. Mhm. Und das ist schon schräg. Also, was heißt denn schräg? Eigentlich ist alles erlaubt. Das ist ja das Spiel des Lebens.
Es sind immer nur neue Perspektiven, das Ganze zu betrachten.
Ja, es sind andere Alternativen. Es sind Möglichkeiten, die wir haben. Und die eine Möglichkeit macht es vielleicht, führt dazu, dass wir viel stärker in der Harmonie, im Einklang sind und begreifen, wer wir sind, uns auch bewusst sind über unsere kreativen, schöpferischen Möglichkeiten.
Und die andere
Alternative ist eben, dass wir weiter im Hamsterrad rummachen.
Ja, und diese alternativen und schöpferischen Kräfte, von denen wir gerade gar nicht dachten, dass wir sie haben.
Richtig.
Um die geht's ja auch. Um diese Lösung und diese Möglichkeiten, wenn ich in einem Problem bin oder sowas, wo ich mit meinem Verstand sage, okay, ich finde keinen Ausweg und sage, oh, ich bin ein göttliches Wesen, es gibt immer einen Ausweg, ich höre mir jetzt in mich und lasse mir das Ego weg und plötzlich machen sich Türen auf.
Ja. Man kann das auch sehen, mir kommt gerade das Bild von einem See.
Ja.
Stell mal vor, ein See, See ist vielleicht, ich glaube, besser ist noch ein Wasserglas. Wasserglas, das wir, erinnerst du dich, wenn du so früher gemalt hast mit Wasserfarben und dann die Pinsel immer da reingestellt hast, das ist ja dann braunes, stinkbraunes, dunkles Wasser. Mhm. Und so kannst du dich sehen, weil du abgefüllt bist mit Informationen, mit Überzeugung, mit wer weiß was, ja. Also da sind alle Farben drin enthalten. Und wenn du dich jetzt von diesem Müll befreien willst, dann musst du kannst natürlich sagen, Stück für Stück, ne? Ich hole jetzt erstmal diese Fehlinformation raus, die für mich eigentlich gar nicht mehr gelten kann, wo ich jetzt begriffen habe, wer ich bin. Und dann plötzlich ist das Wasser schon eine Idee leichter und heller. Und dann erkennst du deine Doppelgänger. Und du lässt deine Doppelgänger los. Ne? Du erkennst sie und sagst danke, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Und plötzlich wird das Wasser wieder heller. Und irgendwann hast du es alles gelöst und hast dich von all dem befreit, was dir die Ketten angelegt hatte. Ne? Und irgendwann wird das Wasser dann klar. Aber erst dann, wenn es klar wird, erst dann kann es dir möglicherweise mitteilen, oder deutlich machen, wo deine individuelle Kraft und Stärke ist. Das, was das Göttliche sich für dich selbst, für dir, ja, für dich, deine eigene individuelle Person vorgesehen hat. Weißt du, so wie jede Schneeflocke anders ist, jedes Blatt ist anders, so sind auch wir anders. Du bist offensichtlich anders als ich. Ja, jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch hat durch sein Sein eine völlig andere Wirkung auf andere Menschen. Und das Sein führt ja auch dazu, dass du andere Entscheidungen treffen würdest als ich. Du würdest anders reagieren, Entscheidungen. Wenn du im göttlichen Selbst bist, brauchst du nicht mehr zu entscheiden. Dann tust du es einfach. Da gibt's keine Zweifel. Gott zweifelt nicht. Hm. Das ist einfach das Nächste, was passieren wird. Und das sieht bei jedem anders aus. Ja. Wenn wir uns gegenüberstehen, irgendwo in der Firma oder wer weiß, plötzlich fühlst du den Impuls, jemanden zu umarmen, was du vorher nie getan hättest. Aber alle deine Ängste sind ja weg. Deine Doppelgänger hast du losgelassen. Du bist einfach nur ein göttliches Wesen. Und du hast den Wunsch, diesen Menschen zu umarmen. Und dann sagst du, ich muss dich jetzt einfach mal umarmen.
Und der freut sich. Ja? Klar, der freut sich natürlich.
Und der auch. Freut sich. Ja. Und du tust das, weil es von innen kommt. Mhm. Nicht, weil du ihn jetzt unbedingt auf deine Linie ziehen willst. Mhm. Weißt du, da ist keine, die Engländer sehen das so schön, Hidden Agenda. Mhm. Ne? Da ist kein versteckter Impuls oder keine versteckte Absicht dahinter. Und das ist spürbar. Und plötzlich wird die Welt tatsächlich sehr viel angenehmer für alle Menschen.
Wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, glaube ich tatsächlich, dass wir in einem Bewusstseinswandel drin sind, über die laufende Jahrtausende, der vieler Tyranneien, vieler, ja, sage ich mal, Dinge, die wir, sage ich mal, als Kollektiv vollbracht haben, die, ja, wenn man es Gott gesagt einmal, ziemlich, ja, disharmonisch waren, bewegen wir uns, glaube ich, schon im Feld dahin. Ne? Deswegen auch diese ganzen Gespräche, auch Menschen, die sich hier auch die Zeit gefunden haben, indem dass sie jetzt, sage ich mal, dreimal so alt werden, dass wir im Jahr 1800, da war sein Leben ungefähr mit 25 vorbei. Jetzt haben wir plötzlich auch die Freiheit, über so philosophische Themen nachzudenken und unser Leben hier komplett anders zu betrachten. Früher hat er gesagt, okay, ich bin auf einem Bauernhof und ich muss jetzt den Bauernhof fortführen. Und da war nicht darüber zu denken, wie ich darüber philosophiere, sondern da war der nächste Step schon vorgegeben. Natürlich. Jetzt sind die Freiheitsgrade natürlich extrem angewachsen und die Freiheitsgrade erfordern natürlich auch einen anderen Blick auf unser Sein, auf unser Selbst und Dinge zu erkennen.
Ja, und weißt du, wenn du auf einem Bauernhof groß geworden bist und dein Vater von dir erwartet, dass du ihn übernimmst, dann kann das völlig richtig sein. Ja? Und dann kannst du als Sohn für dich überlegen und hinspüren, ob es das ist, was du aus lauter Freude machst, weil dir die Landarbeit gefällt, die Arbeit mit Tieren, die Arbeit auch irgendetwas weiterzuführen, ja. Oder du kannst vielleicht spüren, dass du eine große Ablehnung hast, an den liebsten aussteigen willst. Und wenn da dieser Wille ist, dann kannst du sicher sein, da ist mehr dahinter. Und kannst zum Beispiel analysieren, warum will ich hier weg? Vielleicht ist der Druck des Vaters zu hoch, die Erwartungshaltung des Vaters. Vielleicht gibt es Traumata, die in der Kindheit passiert sind. Vielleicht sind das Dinge, die man alle ausarbeiten und aufarbeiten kann. Und dann plötzlich sieht man, wenn man weiß, man ist das Göttliche, sieht man sein Gegenüber und auch den Bauernhof ganz anders und hat plötzlich ein großes Bedürfnis, da weiterzumachen. Aber eben den Bauernhof und auch die Eltern völlig anders zu sehen, in völliger Dankbarkeit, dass sie sowas geschafft haben, ja, dass sie sowas Großartiges wie einen Hof geschafft haben mit Tieren, ne? Mit Sinn, mit Gehalt, mit Nähe zur Natur, alles für mich vorbereitet. Ich brauche es nur weiterzuführen.
So kann man die Perspektive wechseln.
Ja, selbstverständlich.
Dann kann man hier auf einer anderen Perspektive auf dieses Geschehen blicken und auf sein Leben.
Wertfrei eben.
Wertfrei. Mir hat jemand erzählt, oft liegen die Talente da, wo man nicht hinsieht, weil sie selbstverständlich sind für einen.
Auch das ist möglich, ja. Mhm. Ja.
Das Spiel des Lebens ist sehr vielfältig, für jeden ist es anders, aber wir spielen alle auf der gleichen Bühne, zumindest wenn wir jetzt hier sind.
Ja.
Und für Sie, liebe Zuseher, hoffen wir, dass dieser göttliche Dialog etwas beigetragen hat zu dem Spiel des Lebens und wir sehen uns bestimmt das nächste Mal wieder, oder auch mit dir, Richard, wenn wir wieder in den Dialog gehen.
Ja, danke, dass ich überhaupt die Chance habe, mit jemandem wie dir mich so auseinandersetzen zu können und unterhalten.
Ganz meinerseits.
Absoluter göttlicher Dialog.
Gerne, danke dir. Ja.
Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.